HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Guck mal, das mal liegt. Gerne. Jetzt?
Mach.
Okay.
In einem geräumigen Wohnzimmer vor einem Flachbildschirm steht eine junge Frau Anfang 20. In ein rosafarbenes Mikrofon singt Linnea in Karaoke-Manier ein Lied aus ihrer Lieblingsserie. Auf der Couch sitzt Linneas Schwester. Svenja freut sich, dass ihre kleine Schwester so viel Spaß am Singen und Performen hat, denn Linnea ahmt mit Händen und Füßen die Bewegungen ihrer Serienstars nach. Nach einem gebührenden Applaus hüpft Linnea auf die Couch, kuschelt sich an ihre Schwester, drückt ihr einen feuchten Kuss auf die Wange, sodass Svenja belustigt das Gesicht verzieht.
Ich finde, dass Linnea meine Schwester ist, so wie sie ist, ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für mein Leben.
Ihre Schwester Linnea ist mit Trisomie 21, mit einer geistigen Beeinträchtigung geboren und arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen, erzählt Svenja. Sie selbst ist Rehabilitationspädagogin. Die beiden Frauen sind eines von geschätzt mehr als 2 Millionen besonderer Geschwisterpaare, die es in Deutschland gibt. Das Leben mit einem Bruder oder einer Schwester mit Behinderung prägt und beeinflusst das Leben dieser Geschwister. Sie merken früh, dass in ihren Familien etwas anders ist, müssen mit Einschränkungen leben, übernehmen andere Aufgaben als Gleichaltrige und haben oft auch mehr Verantwortung.
Es ist ein stetiger Anpassungsprozess, also ein immer wieder sich auf bestimmte Situationen hinweg neu orientieren müssen, immer wieder Bedürfnisse justieren müssen, ob die jetzt gerade in der Familie Platz haben oder ob etwas anderes gerade wichtiger ist. Und das ist ein Prozess, der begleitet Geschwister über das gesamte Leben.
Florian Schepper, Psychologe der Universitätsklinik Leipzig und Mitarbeiter der Elternhilfe krebskranker Kinder, arbeitet seit über 15 Jahren mit Kindern, die chronisch kranke oder behinderte Brüder oder Schwestern haben. In einer solchen Geschwisterkonstellation gibt es laut Schepper Risiken, Chancen und Herausforderungen. Svenja erzählt, dass sie schon als Kind nicht einsah, dass sie für Linnea Aufgaben übernehmen sollte, die diese eigentlich selbst bewältigen konnte.
Das ist super anstrengend, ne? Dass, wenn man halt dann auch immer meine Schwester motivieren muss. Und das lasse ich aber halt nicht so durchgehen. Und dann auch sage, nö, dann mach's halt selber. Und wenn meine Schwester es dann auch nicht macht, dann wird es halt eben nicht gemacht.
Sie habe früh Verantwortung übernommen, aber das sei kein Nachteil, sagt die 26-Jährige. Außerdem sei es ein Geben und Nehmen zwischen ihr und ihrer Schwester.
Und weil Linnea auch so ein sehr extrovertierter Mensch ist und auf Leute zugeht und so. Und da profitiere ich ja auch mega von. Also ich lerne ja auch viele Leute kennen, einfach über meine Schwester. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Natürlich beschreiben viele, dass sie das Leben mehr wertschätzen, dass sie ihren Bruder oder ihre Schwester über alles lieben und wissen, wie wichtig Gesundheit ist oder was Familie schaffen kann, wenn sie unter Druck gerät. Natürlich bekommen ganz viele einen ganz anderen Horizont, aber das kann man nicht voraussetzen.
Was positiv und was negativ ist, wie man die eigene Situation empfindet, das kann nur jede und jeder Einzelne für sich selbst sagen. Und das hängt von ganz vielen Faktoren ab, erklärt der Psychologe.
Das Problem ist, dass man aus dieser Idee der Benefits manchmal ableitet, ja, ist doch toll, dass du so eine Situation gehabt hast, was dich nicht umbringt, macht dich noch stärker. Und diese Idee von posttraumatischem Wachstum, der stehe ich persönlich als Begleiter von Betroffenen sehr kritisch gegenüber, weil man diese Haltung in der Regel erst einnehmen kann, wenn man es geschafft hat. Das ist nichts, was Personen unter der akuten Belastung einem erzählen.
Das ist das Beste, wie sie ins Gespräch kommen. Also das sind so kleine Kakerlaken, sagen die Eltern, aber Hexbugs heißt es.
Marlies Winkelheide setzt kleine batteriebetriebene Krabbeltierchen in ein Spielfeld. Die Käfer flitzen um jedes Hindernis herum, schaffen sogar senkrecht stehende Hindernisse. Fällt eins auf den Rücken? Kein Problem. Es dreht sich von alleine wieder um.
So, da kommen sie sofort ins Gespräch. Wer hilft dir? Wo musst du dich selber befreien?
Sozialwissenschaftlerin Marlies Winkelheide begleitet seit mehr als 30 Jahren Geschwister behinderter Menschen und hat in Lilienthal bei Bremen die Janusz Korczak-Geschwisterbücherei gegründet. Geschwister von Menschen mit Behinderung müssen sich mit Fragen und Themen auseinandersetzen, die anderen wahrscheinlich nicht begegnen. Sie erleben schon als Kinder Dinge, die einerseits bereichernd sein können, aber auch schwierig, angstmachend und tragisch und die ihr Leben prägen, erklärt die 73-Jährige. Auch wenn die Kinder erwachsen werden, hört dieses Geschwistersein nicht auf. Es sind nur die Fragen, die sich ändern, weiß die Leiterin der Geschwisterbücherei. Aus einem Regal kramt sie einen Kreisel hervor.
Hier sind diese Umkehr- und Wendekreisel.
Der Kreisel sieht auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich aus. Aus seinem Bauch schaut ein Stiel heraus. Winkelheide dreht den Kreisel an. Dieser hüpft auf den Tisch, rotiert um seine eigene Achse, bis er sich plötzlich umdreht und sich auf dem Stiel weiterdreht.
Also die Aussage von Geschwistern ist dazu, ich muss mich ganz schön anstrengen, um in den Mittelpunkt der Familie zu kommen. Ach, sehen Sie so. Ja, im Mittelpunkt steht das andere Kind.
Diese Metapher beschreibt die Situation der Geschwisterkinder. Egal welchen Alters, sagt Marlies Winkelheide, die für Geschwisterkinder Beratung, Seminare und Treffen anbietet, von denen es gerade für Erwachsene nur wenige gibt und wo Fragen auf den Tisch kommen, die ans Eingemachte gehen.
Darf ich mich freuen, dass es mich nicht getroffen hat? Ist ja so eine Frage, die Geschwister auch mit sich rumtragen und die sich nicht trauen auszusprechen. Mein Bruder lebt noch bei meinen alten Eltern. Und die wollen überhaupt nicht, dass der aussieht. Wie halte ich das denn aus? Wie viel Verantwortung habe ich jetzt noch? Werde ich Betreuer? Nein, das möchte ich nicht. Und dann kommt die Frage, werde ich noch geliebt, wenn ich Nein sage? Können meine Eltern das aushalten? Da geht es um die Frage, wie bin ich geprägt, weil ich diesen Bruder, diese Schwester habe, hatte.
Also ich glaube, die Kindheit ist genauso wie jede andere Kindheit auch von Belastungen und schönen Ereignissen geprägt. Aber sie ist in bestimmten Punkten anfälliger. Unsere Forschungsbemühungen zeigen, dass es quasi anfälligere Phasen gibt, wo Kinder einfach eben genau das nicht bekommen, was sie zu der Zeit einfach benötigen.
Zur normalen Entwicklung eines Jugendlichen gehört zum Beispiel die Abgrenzung von der Familie, sagt Florian Schepper. Diese Autonomieentwicklung kann im Falle einer Behinderung in der Familie aber erschwert sein. Dann geht man vielleicht nicht zum Schüleraustausch oder später in ein Auslandsjahr, weil man weiß, dass die Familie die Situation alleine stemmen muss.
Ich bin 13 und verliebe mich das erste Mal. Jetzt ist dummerweise vor 3-4 Monaten mein Bruder erkrankt. Das bedeutet, ich bin verliebt, habe vielleicht total viele tolle Gefühle in mir, aber ich habe gerade überhaupt nicht die Situation in der Familie, dass ich das teilen kann, weil es irgendwie nicht zusammenpasst. Sie haben 7-Jährige angesprochen, da ist die Einschulung. Wer bringt mich zur Schule, wer holt mich ab, wer hilft mir bei den Hausaufgaben und möglicherweise ist dafür auch weniger elterliche Kapazität zur Verfügung.
Lisa King ist 30 Jahre alt und Förderschullehrerin. Ihre Schwester Helen wurde mit einem Chromosomendefekt geboren, kann aufgrund dessen nicht laufen, sitzt im Rollstuhl und kommuniziert nur über Mimik und Gestik.
Und als meine Schwester geboren wurde, da weiß ich, dass ich relativ früh auch mit ihr schon zusammen am Nachmittag viele Dinge unternommen habe und mich einfach gerne auch mit ihr beschäftigt habe. Meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich 8 Jahre alt war. Und wir hatten eine Einzelfallhilfe, die dann auch noch zum Teil für mich mit da war. Und die ist auch mit uns manchmal zum See gefahren, damit meine Mama eben einfach arbeiten konnte. Und das habe ich alles eigentlich immer unbeschwert empfunden und habe mich schon immer sehr nah auch zu meiner Schwester gefühlt.
Lisas sympathisches Wesen ermutigt zu Fragen, von denen man nicht weiß, ob man sie fragen darf. Wie hat sie die Behinderung wahrgenommen? Hat sie nie gedacht, nö, mit der gehe ich nicht raus?
Als ich jünger war, war mir ganz lange gar nicht wirklich bewusst, dass meine Schwester eine Behinderung hat. Ich kann mich noch ziemlich genau an eine Situation erinnern, in der es mir das erste Mal so aus dem Außen gespiegelt wurde. Da bin ich auf Klassenfahrt gefahren und meine Mutter hatte mich zum Bus gebracht und meine Schwester war in einem Kinderwagen. Und da hatten meine Mitschülerinnen und Mitschüler gesagt, ah, deine Schwester sieht aus wie ein Alien. Und ich fand das ganz komisch, weil für mich sah meine Schwester normal aus. Ich habe nie wirklich wahrgenommen, dass sie vielleicht anders aussieht.
Dunja Battarello kennt solche Situationen. Aufgewachsen ist sie mit zwei Brüdern im Badischen. David, 2 Jahre älter als sie, ist mit Down-Syndrom zur Welt gekommen. Ein Bauer, bei dem die Geschwister Milch holten, machte dazu eine abfällige Bemerkung.
Ja, unterm Hitler hätte es das nicht geben. Also ich habe das als Kind gar nicht verstanden. Meiner Mutter war das sehr klar, was der meint, ne?
Ihr Bruder und sie seien wie Pech und Schwefel, erzählt Dunja, schon immer. So verwundert es nicht, dass die heute 41-Jährige als Kind ihren Bruder mit Fäusten verteidigt, weil jemand Mongo zu ihm gesagt hat.
Da habe ich überhaupt nichts auf meinen Bruder kommen lassen. Sobald den irgendjemand schräg angeguckt oder was Blödes über ihn gesagt hatte, war ich sofort auf Zinne.
Wieso sieht meine Schwester aus wie ein Alien? Wieso sagt ihr das? Also ich weiß, dass ich meine Klassenkameraden dann verbal auch angegangen bin und konnte gar nicht glauben, dass man sowas über meine Schwester, die sich ja selbst nicht verteidigen kann, irgendwie sagt. Und das hat meinen Blick auf die Gesellschaft und den Blick der Gesellschaft auf meine Schwester auf jeden Fall verändert. Und es war für mich damals wirklich schwer.
Lisa ist 4 Jahre alt, als Schwester Helen geboren wird und sie nicht mehr im Mittelpunkt der Familie steht. Das sei aber für große Geschwister in jeder Familie so. Also normal.
Ich habe aber eben gemerkt, dass ich die Aufmerksamkeit meiner Mutter vor allem dann bekomme, wenn ich mich mit einbringe. Und habe dann auch gemerkt, dass mir das eben auch Spaß bereitet, sie zu unterstützen, was die Betreuung oder die Bespaßung meiner Schwester so angeht. Und ich glaube, dass ich darüber auch versucht habe, die Nähe zu meiner Mutter auch zu behalten. Und das war vielleicht auch so ein kleiner Überlebensinstinkt zu sagen, wenn wir die Harmonie behalten wollen, dann muss ich da mich ein bisschen mit einbringen, weil ich meine Mutter auch nicht gerne alleine lassen wollte.
Dass die Geschwisterkinder früh Verantwortung übernehmen, sei den Eltern, die mit der Pflege erkrankter oder behinderter Kinder selbst stark gefordert sind, oft nicht klar, erklärt Psychologe Schepper. Die Eltern nehmen die Hilfe der sogenannten Schattenkinder dankbar an, hinterfragen diese oft nicht und erzählen in Beratungsgesprächen:
Der Sohn oder die Tochter, das funktioniert super, die ist total engagiert, die arbeitet in der Schule gut mit und die funktioniert. Ich würde sagen, das kann man unter diesem Aspekt der Pseudoreife, Kinder werden plötzlich ein bisschen erwachsener, als sie sein dürften in dem Alter, sie funktionieren und sie sehen halt, dass ihre Eltern in einem Ausnahmezustand sind und unterstützen sie nach bestem Wissen und Gewissen. Das Problem ist, dass diese einfach für eine sehr lange Zeit anhalten kann und dass aus diesem Funktionieren quasi auch ein Zurückschrauben von eigenen Bedürfnissen wird oder ein nur sehr vorsichtiges Formulieren von eigenen Bedürfnissen wird.
Zum Beispiel, wenn wir mal in die Stadt gehen wollten und ein Eis essen gehen wollten und dann hatte meine Schwester zum Beispiel einen epileptischen Anfall oder sie war müde oder war gerade eingeschlafen und da hatte meine Schwester in ihren Bedürfnissen immer Vorrang und ich weiß, dass mich das immer sehr gestört hat. Und ich dann auch ganz klar gesagt habe, dass ich das blöd finde. Und da habe ich mich durchaus ungerecht behandelt gefühlt.
Damit Bruder oder Schwester eines Menschen mit Behinderung nicht unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen, unter dem immer wieder Zurückstecken der eigenen Bedürfnisse kaputt gehen, gibt es mittlerweile Angebote für Kinder und Jugendliche. Diese kommen für Lisa, Dunja und andere erwachsene Geschwister zu spät. Aber es ist gut, dass man sich jetzt mit der Problematik der Heranwachsenden beschäftigt, sagt Andreas Podeswig.
Der Geschwisterclub ist ein Oberbegriff für verschiedene Angebote für Geschwister von chronisch Kranken, Behinderten oder Kindern auch mit psychischen Erkrankungen, die einen Bedarf haben, beispielsweise um ihre Bedürfnisse genauer ausdrücken zu können, um mit ihren Gefühlen, Emotionen gut umgehen zu können.
Der Psychologe, Kinder- und Jugendpsychotherapeut Andreas Podeswig hat an der Entwicklung des Präventionskonzeptes Geschwisterclub mitgearbeitet.
Der Risikofaktor bei den Geschwisterkindern ist, dass sie ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse im Lauf ihres Lebens nicht unbedingt gewöhnt sind zu artikulieren. Und wenn die Familie nicht die Plattform einer ausreichenden Kommunikation mit zur Verfügung stellt, gibt es dann das Problem, dass das Geschwisterkind immer mehr Ängste hat, immer schüchterner wird oder vielleicht auch psychosomatisch auffällig wird. Und wenn sie dann keine Entlastung haben und zu oft in die Überforderung kommen, können sie eben auffällig werden.
Der Geschwisterclub beinhaltet mehrere altersabgestufte Angebote, wie zum Beispiel: Jetzt bin ich mal dran, Geschwistertreff.
Geht es auch darum, dass man lernt, soziale Unterstützung einzufordern, also Freundschaften gut zu pflegen oder natürlich auch Oma, Opa zu nutzen, in Anführungszeichen. Dann gibt es die Fähigkeit, einfach Probleme zu lösen. Wie löse ich eigentlich Schwierigkeiten? Arbeite ich eher handlungsorientiert, also versuche ich mit Verhalten das zu steuern oder probiere ich es emotionsorientiert, dass ich versuche, mich neu zu positionieren? Das kann man ja üben. Das sind psychologische Trainings, da wird man sich erstmal als Kind darüber bewusst und dann lernt man die spezifischen Fähigkeiten halt gezielter einzusetzen.
Daneben werden auch die Eltern beraten, erklärt Florian Schepper. Sie müssen nicht gezwungenermaßen Zeit mit den sogenannten Schattenkindern verbringen. Wenn die Zeit knapp ist, durchgetaktet mit Pflege und Betreuung, ist mehr Zeit ein frommer Wunsch. Aber die Eltern sollen sensibilisiert werden, dass sie es ihren Kindern einfacher machen können, ihre Bedürfnisse zu äußern. Auch über die Erkrankung und deren Auswirkungen sollten Eltern mit den Geschwistern sprechen.
Das ist übrigens der Punkt, der mir auch am häufigsten fehlt in der Begleitung von Geschwisterkindern, also den viele einfach vergessen zu fragen, was bedeutet das für dich? Und diese Bedeutungen zu reflektieren und zu besprechen, hilft den Kindern zu verstehen, was ist die Auswirkung der Behinderung auf mich und was muss ich eigentlich auch machen, damit ich damit gut umgehen kann.
Auch Lisa fand es blöd, wenn wieder ein Ausflug wegen Hellen ins Wasser fiel. Ihre Mutter hat dann mit ihr gesprochen und erklärt. Heute als 30-Jährige weiß sie, dass ihre Mutter die Absagen selbst leid getan haben, ihr jedoch auch bewusst war, dass so ein pflegeintensives Kind unweigerlich dazu führt, dass die Große etwas zurücktreten und mehr mitmachen muss. Aber sie hat versucht, das auszugleichen.
Ich kann mich erinnern, dass ich mir die Zeit selbst ein bisschen gezwungenermaßen geholt habe. Ich hatte als Kind häufig einfach Bauchschmerzen. Ich habe es gemocht, wenn meine Mama mich dann von der Schule abgeholt hat. Und einmal war meiner Mama ganz klar, dass ich nicht wirklich Bauchschmerzen habe. Und dann waren wir was essen und sind ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Und ich war total überrascht, dass sie das jetzt macht. Und da hat sie dann auch zu mir gesagt, Lisa, ich glaube, du brauchst einfach wieder ein bisschen mehr Mama-Zeit. Und hat das dann mit meiner Schwester auch nochmal aufgegriffen. Hat gesagt, dass sie weiß, dass es nicht immer so leicht ist. Und sie aber trotzdem hofft, dass ich eben weiß, dass sie mich genauso liebt.
Geschwisterkinder sind ein Leben lang in einer besonderen Situation. Laut Florian Schepper zeigt sich das vor allem in biografischen Umbruchssituationen. Solche Umbrüche sind für erwachsene Geschwisterkinder die Zeit der Partnersuche, die Gründung einer eigenen Familie. Ohne es bewusst auszusprechen, fragen sie sich: Muss meine Partnerin meinen Bruder mögen? Darf ich ohne weiteres eine Familie gründen? Und was ist mit Pränataldiagnostik? Auch Dunja Batarilo hat sich gefragt, welche Diagnostik sie im Falle einer Schwangerschaft machen würde. Diese Frage hat sie fast an den Rand des Wahnsinns getrieben.
Die ich meine ganze Kindheit lang mich für diesen Bruder gekloppt habe, wenn ihm jemand blöd kam, die den verteidigt und schützt überall, wie kann denn ich überhaupt nur erwägen, dass ich so ein Kind abtreiben würde? Also das hat sich für mich einfach nach totalem Verrat angefühlt. Und dann in mir selber irgendwann mir einzugestehen, ich habe da aber selber eine Wahnsinnsangst vor, das war für mich so schwierig zu akzeptieren.
Als diese Angst in ihr Leben trat, erzählt die freie Journalistin, war sie 38 Jahre alt. Ein Hexenschuss jagt den anderen. Es folgt ein Bandscheibenvorfall. Keine Reha, keine Physiotherapie hilft. Bald kann sie nicht mehr schlafen, ist schmerzfrei nur noch im Laufen. Und das alles nur, weil sie sich ein Kind wünschte. Aber was ist, wenn es behindert ist? Darf ich ein krankes Kind abtreiben? Darf ich Diagnostik machen? Solche Fragen stellen sich auch andere Geschwisterkinder. Sie stehen im direkten Zusammenhang mit ihrem Leben, mit dem Leben der eigenen Schwester, des eigenen Bruders und deren Lebensrecht. Mit ihrer Frauenärztin konnte Dunja Batarilo nicht sprechen. Sie fühlte sich nicht verstanden, schwieg und dabei ging es ihr immer schlechter.
ich bin irgendwann dann an so eine Schwangerschaftsberatungsstelle rangetreten und habe gesagt, meine Schwierigkeiten liegen vor der Schwangerschaft. Gibt es bei Ihnen jemanden, mit dem ich sprechen kann? Das habe ich dann gemacht. Ich meine, die hatten diese Geschwistersituation nicht auf dem Zettel, aber ich war da ganz überrascht. Aha, es gibt da eine Stelle, da kann ich unbürokratisch einfach mal hingehen. Das war dann für mich in dem Moment ganz gut.
Ich bin so froh, dass das bei meinem Bruder ja nur ein Geburtsunfall war,
sagt Sascha Felten über seinen Bruder Marcel.
Er ist in Steißlage geboren, er ist bei der Geburt stecken geblieben, Sauerstoffmangel, Gehirnbluten und deswegen hat er diese Behinderung.
Der 48-Jährige ist IT-Fachmann. Sein Bruder lebt in einer eigenen Wohnung mit 24-Stunden-Assistenz. Die eigene Familienplanung hatte Sascha vor sich hergeschoben, war irgendwie noch nicht bereit.
Ich habe doch bis vor kurzem noch quasi ein Kind gehabt. Also mein Bruder, den ich immer wieder mit versorgt habe, der ganz viel Aufmerksamkeit brauchte. Im Grunde hätte ich noch gedacht, Mensch, ist doch jetzt erstmal schön, dass ich da so raus bin und ich brauche jetzt keinen, um den ich mich kümmern muss. Ich hätte noch ein paar Jahre warten können mit einem Kind, weil ich kein Bedürfnis hatte, jetzt wieder jemanden zu umsorgen. Andererseits wollte ich auch nicht jetzt noch viel älter werden und insofern ist das schön, dass wir dann Kinder bekommen haben.
Der Vater von zwei Kindern beschreibt seine Kindheit als unbeschwert. Als sein Bruder behindert zur Welt kam, war Sascha 3 Jahre alt. Die Behinderung war für ihn Normalität. Auch die Hilfe, die Marcel brauchte und die er von den Eltern und Sascha bekam. Schwester oder Bruder eines Behinderten zu sein, ist keine Krankheit, betont der Leipziger Psychologe Florian Schepper. Es ist per se auch kein behandlungsbedürftiger Zustand. Die Studienlage allerdings zeigt, dass Geschwisterkinder ein erhöhtes Risiko haben, an posttraumatischer Belastung oder Depression zu erkranken.
Man hat halt einfach mehrere Lebensfaktoren, die wirken halt dann stärker vor dem Hintergrund eines Belastungsrauschens in der Familie. Sie könnten jetzt übrigens an der Stelle auch die chronische Erkrankung ersetzen, durch zum Beispiel die chronische Erkrankung der Mutter oder durch Verlust einer Person. Das hat einen Risikofaktor. Und das Leben besteht halt aus manchmal mehr, aus manchmal weniger Risikofaktoren. Und wenn die aber kumulieren, dann steigt das Risiko für eine psychische Erkrankung.
Vor 7 Jahren ist Sascha krank geworden, hatte Angstzustände, konnte kein normales Leben führen und erkannte, dass er die Fürsorge für seinen Bruder zurückstellen muss.
Ich habe alles Recht, das zu tun. Was sich nicht gut anfühlt, das ist, ich nenne das so ein emotionales Dilemma. Also ich nehme mich zurück, um mich zu kümmern, kann weniger fürsorglich für meinen Bruder sein, weiß und erlebe auch, dass es ihm dann aber auch schlechter geht. Wenn ich weiß, dass es ihm schlecht geht, allein durch das Wissen geht es mir aber auch wieder schlecht. So, also das ist der eine Kreislauf.
Fachleute wie Florian Schepper nennen das Nichterkennen der eigenen Belastbarkeit einen blinden Fleck, der in der Kindheit seinen Anfang nimmt.
Kinder beobachten ihre Eltern, beobachten die Familie und sehen, was dort eine Normalität ist. Also sie sehen quasi permanent, dass eine Überforderung die neue Normalität ist. Und ich lerne ja auch oftmals drüber hinweggehen zu müssen, weil es gerade die Situation erfordert. Und dann ist die eigene Belastbarkeit der blinde Fleck, zu dem man nicht gucken möchte und nicht gucken darf.
Erwachsene Geschwister müssen sich auch mit der Frage auseinandersetzen, was ist, wenn die Eltern nicht mehr können? Muss ich die Betreuung übernehmen? Was ist, wenn ich das nicht leisten kann oder will? Nach seiner Genesung hat Sascha ein klärendes Gespräch mit seinem Bruder und den Eltern geführt. Eine emotionale Achterbahnfahrt für alle Beteiligten.
Ich habe versucht, in diesem klärenden Gespräch deutlich zu machen, dass ich das Potenzial habe, in Überlast zu geraten, selbst krank zu werden, dass ich sage, wo meine Grenzen sind. Und dazu gehört auch zu sagen, pass auf, das, was die Eltern für dich, Marcel, tun, das kann ich so nicht 1:1 übernehmen. Ich werde für dich als Bruder da sein, aber ich werde nicht den Job der Eltern übernehmen und kann auch nicht deinen täglichen Tagesablauf irgendwie mitgestalten. Kann die unterstützen, aber nicht komplett.
Strukturierte Hilfsangebote wie für Kinder und Jugendliche, Geschwisterkinder, gibt es für Erwachsene leider nicht. Nur vereinzelt findet man Seminare, wie in der Janusz Korczak-Geschwisterbücherei. Deshalb hat Sascha Felten zusammen mit anderen Mitstreitern 2014 die Erwachsenengeschwisterkinder ins Leben gerufen, die sich regelmäßig treffen, sich austauschen, auch online. Als Unterstützung für erwachsene Geschwister reicht dies aber nicht aus. Da sind sich Sascha Felten und Florian Schepper einig.
Also ich wünsche mir, dass es eine große Aufmerksamkeit, ein gutes Gespür dafür gibt, dass Geschwister von Menschen mit Behinderung besondere Herausforderungen haben. Ich wünsche mir, dass es wirklich einfach sehr viel einfacher wird, unsere Geschwister zu unterstützen. Jegliche Unterstützung erfordert einen immens großen Aufwand.
Ich wünsche mir, dass wir insgesamt im Gesundheitssystem verstehen, dass die Erkrankung eines Kindes immer ein Familienthema ist. Und dass man die Familie als Ganzes begleiten muss, dass es nicht ausreicht, das erkrankte Kind zu begleiten. Das ist mein großer Wunsch.